Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 25. Folge und damit die erste Hälfte des 12. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 12a, das Kommen des Herrn. Da wir jetzt festgelegt haben, wer zur Gemeinde gehört und uns klar ist, dass wir über die ganze Gemeinde sprechen, wollen wir uns nun dem Kommen des Herrn zuwenden, das in drei Phasen stattfindet. Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede zwischen jedem Kommen. Erstes Kommen, seine Geburt in Bethlehem. Zweites Kommen, sein Erscheinen in den Wolken des Himmels zur Entrückung. Drittes Kommen, sein Kommen für Israel, um sein Volk zu retten und die Herrschaft des Antichristen zu beenden. Die Rückkehr Christi, allgemein als sein zweites Kommen bekannt, besteht aus zwei Phasen. Im Alten Testament wird das noch nicht so offensichtlich, da die Propheten das Kommen Jesu als ein Ereignis ansahen. Wenn wir ihre Visionen jedoch miteinander verbinden, bekommen wir ein detailliertes Bild. Als Beispiel nehmen wir Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Diese Aussage wurde etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu getroffen. In diesen 7 Jahrhunderten behauptete niemand, der Gesalbte des Herrn zu sein, da keiner in der Lage war, die, die zerbrochenen Herzens sind, zu verbinden oder den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Diese Prophezeiung konnte nur von Jesus erfüllt werden. Im 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Dies waren die Verse 18 und 19. Beachten Sie, dass Jesus diese Stelle mit das angenehme Jahr des Herrn beendet. Im nächsten Vers heißt es dann: Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Aber Jesaja fügt an dieser Stelle noch hinzu, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. So sehen wir, dass die alttestamentlichen Propheten das Kommen des Messias als ein Ereignis betrachteten. Jesus macht jedoch deutlich, dass es von Gnade unterbrochen wird, das angenehme Jahr des Herrn.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Der Tag der Rache. Die Propheten verkündeten das Kommen des Messias und lieferten viele Details darüber, wie er zu erkennen war. Jesaja sprach von der großen Drangsalszeit als dem Tag der Rache, ohne die Zeit der Gemeinde zu erwähnen. Der Geist Gottes offenbarte dem Schreiber, dass Jesus kommen und die Prophezeiungen bis ins Detail erfüllen würde. Er sollte Israel und den Nationen das Heil predigen. Doch dann schloss Jesaja mit den Worten: Der Tag der Rache unseres Gottes. Dieser Tag war zur Zeit Jesu nicht gekommen. Daher ist es logisch, dass zwischen dem angenehmen Jahr des Herrn und dem Tag der Rache unseres Gottes noch eine andere Zeit liegt. Heute leben wir noch im angenehmen Jahr des Herrn. Jesus redete an diesem Punkt absichtlich nicht weiter. Er machte das Buch zu und sagte dann etwas Bemerkenswertes. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Lukas 4, Vers 21. Das sollte ausreichen, um uns zu zeigen, dass das Kommen Jesu vor fast 2000 Jahren nicht sein einziges war. Er wird wiederkommen. Es kann nicht schaden, die Worte des Propheten Jesaja aus Kapitel 60, die Verse 1 bis 3, noch einmal zu lesen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Diese drei Verse treffen eine starke und doch einfache Aussage. Israel hat das Licht gesehen. Aber die endgültige Erfüllung dieser Prophezeiung ist bisher ausgeblieben. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das wird zukünftig noch geschehen. Aus der Geschichte wissen wir, dass die Juden das am meisten verfolgte, verachtete und verstoßene Volk waren. Und es finden sich keine Anzeichen, dass seine Herrlichkeit sichtbar auf ihnen als Volk lag. Israel verwarf den Messias. Sie riefen, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Und wir haben keinen König als nur den Kaiser. Johannes 19, Vers 15. Diese knappen Worte haben eine tiefreichende Bedeutung. Es sind keine leeren Worte, sondern das Ergebnis einer fortlaufenden Rebellion gegen den lebendigen Gott. Das wird auch heute noch sichtbar in Israels entschiedenem Wunsch, sich in die Nation der Welt zu integrieren. Schauen wir uns die Geschichte an.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Israel strebt nach Gleichstellung. Zur Zeit Samuels wollte ganz Israel, dass nicht Gott, sondern ein König über sie herrscht. Sie wollten so wie die umliegenden Völker sein. In 1. Samuel 8, die Verse 4 und 5 lesen wir, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Diese Entscheidung galt nicht Samuel und seinen ungehorsamen Söhnen, sondern brachte zum Ausdruck, dass Israel die Führung Gottes auf demokratische Weise ablehnte. Gott sagte in Vers 7 zu Samuel, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Nachdem Samuel die Nachteile einer Königsherrschaft angeführt hatte, lesen wir in den Versen 19 und 20, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Vor seinem Tod sprach Samuel noch einmal zu dem Volk und erinnerte sie an ihren Fehler. Dort in 1. Samuel 12, Vers 12 heißt es, Da sprach er zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Diese Begebenheit ist wichtig, da sie zum ersten Mal Israels Wunsch deutlich machte, genau so zu sein wie die Nationen der Welt. Das hat viel mit der Entrückung zu tun, da sie Gottes Erwählung seines geistlichen Volkes auf Erden zum Abschluss bringt und sich somit auf die Erwählung seines himmlischen Volkes, die Gemeinde, bezieht. Wir haben uns bereits mit Absonderung und Integration beschäftigt und erfahren, dass sich die Gemeinde, die Gemeinschaft der wiedergeborenen Gläubigen, von der Welt absondern muss. Durch die Absonderung der Kinder Israel brachte Gott seinen eingeborenen Sohn, den Herrn Jesus Christus, auf die Erde. Ironischerweise wurde diese Absonderung von dem heidnischen Propheten Bileam erkannt. Er antwortete Balak: Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. 4. Mose 23, Vers 9. Bis heute ist das ein Wunderpunkt für Israel und die Welt. Unsere moderne Gesellschaft duldet keinen Sonderstatus. Sie besteht vielmehr darauf, dass niemand etwas Besonderes ist. Gleichheit ist das Evangelium der Endzeit, und es ist politisch korrekt, alle Völker, Rassen und Religionen gleich zu behandeln. Aber ein Volk ist anders: Israel. Es ist nicht gleichzusetzen mit all den anderen Nationen der Welt. Genau danach strebt das heutige Israel: Gleichstellung. Und es wird sie erreichen. Das wird zur erfolgreichsten Integration führen, die die Welt je gesehen hat. Aber sie ist nur von kurzer Dauer.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Die Welt verurteilte Jesus. Als die erste Gemeinde verfolgt wurde, wird in einem Gebet Israels Zusammenschluss mit den Heidenvölkern angedeutet. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 27: Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt. Die Feinde Christi werden aufgeführt: Herodes, ein Halbjude, Pontius Pilatus, ein Römer, die Heiden und Israel. Sie bildeten eine geschlossene Front und widersetzten sich dem Herrn Jesus Christus bei seinem ersten Kommen. Wir können uns leicht vorstellen, dass die Nationen, so wie es prophezeit ist, ihn bei seinem zweiten Kommen ablehnen werden. Versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Israel kann den Antichristen nur akzeptieren, wenn er so auftritt, als wäre er Israels wahrer Messias.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Fehlender Glaube an die Prophetie. Das Alte Testament enthält viele Prophezeiungen über den Messias. Doch als Jesus in der prophezeiten Stadt Bethlehem in Judäa geboren wurde, hatte man sich in Jerusalem nicht auf die Geburt des Königs vorbereitet. Es wird nur gesagt, dass einige Heiden aus dem Osten nach Jerusalem kamen, um seine Geburt zu verkünden. So lesen wir in Matthäus 2, Vers 1: Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Sie stellten die richtige Frage den richtigen Leuten am richtigen Ort. So lesen wir in Vers 2: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die Tatsache, dass Jerusalem nicht vorbereitet war und Jesus unerwartet auf die Erde kam, macht der nächste Vers deutlich. In Vers 3 lesen wir: Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Was sollte König Herodes tun? Aus historischen Schriften wissen wir, dass er paranoid und äußerst ängstlich war und übermäßige Vorkehrungen zu seiner Sicherheit traf. Dann hörte er von diesen Fremden aus einem fernen Land, wo sie die Geburt eines neuen Königs der Juden ankündigten. Natürlich fühlte sich Herodes bedroht, denn er war der König der Juden. Wenn ein anderer geboren wurde, würde Herodes nicht länger König sein.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Erfüllte Prophetie, der nicht geglaubt wurde. Der König rief seine Berater zu sich. In Vers 4 lesen wir: Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Herodes fragte die richtigen Leute, da sie die Schriften kannten, die Propheten lasen und das Wort Gottes studierten. Er bekam sofort eine Antwort. In den Versen 5 und 6 lesen wir: Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Das ist eindeutig. Der in Bethlehem geborene König sollte über Israel herrschen. Wenn wir weiterlesen, fällt uns etwas Merkwürdiges auf. Es wird nicht berichtet, dass die obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes nach Bethlehem gingen, um die Erfüllung der biblischen Prophezeiung zu bezeugen. Das zeigt, dass diese Bibelgelehrten die prophetische Schrift verstandesmäßig zwar erfasst hatten, ihr aber nicht glaubten und entsprechend handelten. Noch einmal wollen wir die Tatsache betonen, dass die greifbare Erfüllung biblischer Prophetie, die wundersame Ankündigung der Geburt Jesu Christi und die Zeichen am Himmel nicht zu lebendigem Glauben führten, sondern vielmehr zu Unglauben.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Wir müssen der Prophetie glauben. Ich möchte hier noch einmal ausdrücklich sagen, egal wie groß Ihre Erfahrung mit dem Herrn ist, wie viele Gebetserhörungen Sie empfangen haben, wie oft Sie geheilt wurden, wie häufig Sie in der Gemeinde geweissagt haben oder wie sehr Sie auch die Gabe der Heilungen haben mögen. All das ist unbedeutend verglichen mit dem einfachen Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes und Ihren persönlichen Erlöser. Am Kreuz von Golgatha vergoss er sein Blut für unsere Sünden, wurde anschließend begraben, stand am dritten Tag auf und fuhr in den Himmel auf mit der klaren Botschaft, dass er wiederkommen wird. Das wissen wir nicht aus Erfahrung oder aus dem Bibelseminar. Keine Bildung der Welt kann uns dieses Wissen vermitteln. Allein das Wort Gottes, die Bibel, sagt uns das.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Der leidende Knecht. Das Neue Testament beschreibt die Erfüllung von Jesaja 53 bis ins Detail. Lassen Sie uns nur ein paar Verse aus diesem herrlichen messianischen Kapitel lesen. Dort in den Versen 3 bis 5 heißt es: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er protestierte nicht. Vers 7 sagt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt und im Grab eines reichen Mannes beerdigt. Vers 9 sagt, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Der Glaube an sein Wort. Es beleidigt unseren Herrn, wenn wir eine besondere Bestätigung oder übernatürliche Zeichen für die Wahrheit des geschriebenen Wortes wollen. Als Gläubige können wir jedem Detail der Bibel glauben. Wenn wir auf Bibelstellen stoßen, die wir nicht verstehen oder die uns widersprüchlich erscheinen, können wir sicher sein, dass Gott nicht lügt. Die Schrift erklärt sich selbst, und wenn wir die tieferen Wahrheiten der Bibel nicht begreifen, liegt das an unserem begrenzten Verstand. Bei seinem ersten Kommen wurde Jesus verachtet und abgelehnt. Er vergoss sein Blut, starb am Kreuz von Golgatha und wurde das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, sagt Johannes 1, Vers 29. Als Jesus auf der Erde war, versprach er in Johannes 14, Vers 3, wiederzukommen. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Und in Johannes 14, Vers 28 sagt er, ich gehe hin und ich komme zu euch. Jesus will uns bei sich haben. Er hat uns mit seinem eigenen Blut erkauft. Wenn Sie etwas kaufen, dann wollen Sie dieses Produkt auch. Wie viel mehr möchte unser Herr Jesus Christus, der uns so liebte, dass er sein Leben für uns gab, uns in seiner Nähe haben? Lesen Sie sein Gebet in Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dass die Bibel seine Rückkehr ankündigt, ist unbestreitbar.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Die Entrückung ist nicht die letzte Auferstehung. Die Gemeinde Jesu Christi, die aus denen besteht, die in ihm gestorben sind, und aus jenen, die zum Zeitpunkt der Entrückung leben, wird zusammen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, sagt uns 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Das kann man nicht deutlicher ausdrücken und es sollte nicht missverstanden werden. Und dennoch meinen manche, dieser Vers spreche von der letzten Auferstehung, wenn alle Menschen vor dem großen weißen Gerichtsthron stehen werden. Die Bibel lehrt nicht, dass wir Jesus am großen weißen Thron sehen. Offenbarung 20, Vers 11 sagt, Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Das ist das letzte Gericht für alle, die die Erlösung in Jesus Christus abgelehnt haben. Auch die Toten werden auferstehen, wie der nächste Vers zeigt. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Noch einmal, dort gibt es kein Lamm Gottes, keine Gnade, keine Errettung, nur Gericht. Das wird der schlimmste Augenblick sein für die Menschen, die vor den Thron Gottes treten müssen. Zweifellos wissen sie, dass sie errettet hätten werden können. Jetzt aber merken sie, dass es zu spät ist und es kein Entkommen gibt. Vers 13 erklärt, Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Dieses Gericht führt zur Verdammnis. Das Ergebnis wird in den Versen 14 und 15 so beschrieben. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Auferstehung in 1. Thessalonicher 4 steht in keiner Verbindung zu der in Offenbarung 20. Die Gemeinde wird zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit, heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 17.
Ich preis ihn laut vor aller Welt, seit mich der Herr erlöst.
Wer sind die beiden Zeugen? Meinem Verständnis nach werden Mose und Elia, die beiden großen Männer Israels, die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter sein, von denen Offenbarung 11 spricht. Elia war der Diener Gottes, der den Himmel verschloss, so dass es nicht regnete. Mose erhob seinen Stab und verwandelte Wasser in Blut. Offenbarung 11, die Verse 5 und 6 sagt, Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Mit übernatürlicher Macht werden diese beiden Zeugen in Jerusalem der Welt die Wahrheit Gottes bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Gemeinde Jesu Christi, das Licht der Welt, bereits in der Gegenwart des Herrn sein. Israel wird noch blind sein, da es den Antichristen als seinen Erlöser angenommen hat. Daher wird Gott auf übernatürliche Weise eingreifen und Mose und Elia als seine beiden Zeugen auftreten lassen.
Wenn mein Werk hier vollendet und der Wogenschwall sich bricht, wenn Unsterblichkeit das Sterbliche verschlingt, ach, dann werd ich erkennen meinen Heiland dort im Licht, wo er mir den frohsten Blick entgegenbringt. Ich erkenne meinen Heiland als Erlöster zu seiner rechten Hand. Ich erkenne meinen Heiland, an den Nägelmalen wird er leicht erkannt. Von dem Blick in sein Antlitz wird die Seele ganz entzückt, und vom Glanze, den sein Unschuldsauge strahlt, ihm sei Dank für die Gnade, womit er mich hat beglückt. Als am Kreuze meine Schuld er hat bezahlt, ich erkenne meinen Heiland als Erlöster zu seiner rechten Hand. Ich erkenne meinen Heiland, an den Nägelmalen wird er leicht erkannt. Ich erkenne meinen Heiland als Erlöster zu seiner rechten Hand. Ich erkenne meinen Heiland an den Nägelmalen wird er leicht erkannt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 25. Folge und damit die erste Hälfte des 12. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.